Ja, schönen guten Abend im Keplersdom. Ich grüße Sie recht herzlich. Gut, ganz kurz noch zu mir. Mein Name ist Alexander Wilhelm und ich bin als Designer tätig in Linz, bin aber seit Kindesbeinen an ein großer Wissenschaftsfan, so wie viele von Ihnen wahrscheinlich auch. Ja, ich freue mich sehr über den heutigen Gast. Begrüßen Sie mit mir gemeinsam Herrn Thomas Lebzelter von der Universität Wien. Danke. Herr Dr. Thomas Lebzelter ist Dozent an der Universität Wien im Institut für Astronomie und heute wird er aber sprechen über sein eigentliches Forschungsfeld. Er ist nämlich sozusagen verantwortlich, Mitverantwortlicher bei dem ESA-Projekt, dem Gaia-Projekt. Und dieses Projekt beschäftigt sich eben mit der Vermessung unserer doch sehr weit entfernten Nachbarn im Weltall. Also es bezieht sich hauptsächlich auf die Milchstraße, also die Vermessung der Sterne in der Milchstraße, eine hochkomplizierte Problematik. Man blickt aber mit diesem Objekt noch wesentlich weiter und wir werden das im Detail jetzt von Ihnen hören. Vielen Dank.
Dankeschön, danke für die Einladung und für die nette Einführung. Ich möchte vielleicht einmal mit dem neuesten Bild anfangen, das wir von unserer Milchstraße haben. Das ist das jetzt vor wenigen Wochen herausgekommene Ergebnis des sogenannten Giga-Galaxy-Zooms, den die Europäische Südsternwarte durchgeführt hat. Eine sehr, sehr detaillierte Aufnahme unserer Milchstraße. Und wir sehen hier jetzt schon ganz wesentlich, es ist also so ein helles Band, das sich über den Himmel zieht. In Linz wird man es vielleicht nicht so oft sehen, aber außerhalb wird man sicher noch sehr gut beobachten können. Zum Glück haben wir es noch nicht so weit, dass wir es nicht mehr sehen würden. Wir sehen auch diese dunklen Streifen, die da drüber ziehen. Das sind Staubregionen, also Regionen mit sehr hohem Staubanteil, die das Licht der Sterne dahinter abschwächen, sodass wir dort scheinbar weniger oder gar keine Sterne sehen. Wir sehen eine Verdickung in der Mitte, also das, was wir da sehen, ist sozusagen der Zentralbereich eigentlich unserer Milchstraße. Diese Verdickung hat den Fachnamen galaktischer Bulge. Das ist sozusagen eine Ausbeulung mit sehr vielen Sternen drinnen. Und warum wir das als Band sehen, vielleicht auch ganz kurz gesagt, ein bisschen vorwegnehmen sozusagen, das wissen wir noch nicht ganz so lange, aber wir sehen es als Band, weil wir in dieser Scheibe drin sind. Die Milchstraße selber hat die Struktur einer Scheibe, also wir können uns vorstellen wie einen Diskus. Und wenn wir auf einen Diskus sozusagen drauf schauen, dann sehen wir auch nur so einen Streifen. Und genau dieser Streifen ist es, den wir sehen. Eben unser Diskus hat in der Mitte noch so eine Beule oben und unten, aber im Wesentlichen ist dieser Diskus und darum können wir das sehen. Und einfach in dieser Richtung viel, viel mehr Sterne sind als in die anderen Richtungen jeweils sind dann. Und um jetzt genau herauszufinden, wie weit diese Sterne allerdings weg sind und wie groß dieses ganze Gebilde ist, das hat relativ lang gedauert. Und um das ein bisschen verständlich zu machen, möchte ich mit einer kleinen Geschichte anfangen. Das ist eine Figur, die der Michael Ende erfunden hat. Das ist der Herr Tutu. Ich weiß nicht, ob Sie das vielleicht noch aus eigener Kindheit oder von den Kindern oder Enkelkindern wissen. Der hat eben diese Geschichten vom Jim Knopf geschrieben. Und in einer dieser Geschichten von diesem Jim Knopf kommt der Herr Tutu vor. Und der Herr Tutu hat die Eigenheit, der ist ein sogenannter Scheinriese. Das heißt, wenn er sehr weit weg steht, erscheint er riesengroß. Und wenn er ganz nah vor einem steht, ist er ein Zwerg. Und was sozusagen dahinter steckt, ist, dass wir ja eine gewisse Vorstellung davon haben, wie groß etwas ist. Und daher schätzen wir auch ab, wenn wir es auf eine große Entfernung sehen, wie weit ist jetzt dieser Gegenstand oder diese Person weg. Und es ist sozusagen nicht das Normale, dass etwas, das weit weg ist, größer erscheint und wenn es nah ist, kleiner erscheint. Jetzt haben wir bei den Sternen ein bisschen ein ähnliches Problem. Und das liegt daran, dass die Sterne jetzt in Wirklichkeit nicht alle gleich hell sind. Das war die erste Arbeitshypothese sozusagen, die die Menschheit gehabt hatte, dass alle Sterne gleich, in sich gleich hell wären. Und man könnte ja vielleicht dann die Entfernung daraus abschätzen, dass man einfach sagt, die Sterne, die heller sind, sind die, die näher sind, und die Sterne, die schwächer sind, sind die Sterne, die ein bisschen weiter weg sind. Also ganz früh hat man überhaupt eine andere Vorstellung noch gehabt, aber das ist eine der ersten Überlegungen gewesen. Tatsächlich können wir aber jetzt von einem hellen Stern, den wir am Nachthimmel sehen, nicht direkt darauf schließen, wie weit er weg ist. Wir können nur generell sagen, er wird nicht sehr weit weg sein, weil mit freiem Auge sehen wir nicht sehr weit. Im Wesentlichen nur unsere nähere Umgebung, ein paar hundert Lichtjahre, und das ist es im Prinzip. Also sehr weit weg ist das, was wir mit freiem Auge sehen, gar nicht. Aber es gibt eben Sterne, die sind sehr hell, weil sie relativ nahe sind. Und es gibt Sterne, die sind sehr schwach, weil sie weit weg sind. Aber es gibt einfach auch schwache Sterne in unserer Nähe. Die sind trotzdem schwach. Um das zu illustrieren, schauen wir uns einmal an, wie unsere unmittelbare Nachbarschaft im All ausschaut. Das ist sozusagen, wenn wir bis zu einem Radius von 13 Lichtjahren etwa gehen, das sind die Sterne, die wir jetzt wissen, dass dort sind. Ja, vielleicht gibt es noch Überraschungen, das kann man nicht ausschließen. Die Sterne, die so bunte Punkte sind, abgesehen von den kleinen roten, das sind Sterne, die wir auch mit freiem Auge am Nachthimmel sehen können. In der Mitte sehen wir unsere Sonne, das sehen wir nicht am Nachthimmel, aber am Taghimmel natürlich. Und wir sehen das erste, das sehr, sehr nahe Gruppe, die da steht, das ist der Alpha Centauri. Im Prinzip ein Stern, der sich aus drei Sternen zusammensetzt, also ein Dreifachsystem. Wir sehen, da ist auch ein kleiner roter Punkt dabei. Ich hoffe, das kann man auch im hinteren Teil vom Raum noch sehen. Das ist der Proxima Centauri, und das ist der Stern, der de facto tatsächlich der Stern ist, der uns am nächsten liegt, den wir aber nicht mit freiem Auge sehen können. Das heißt, der Stern, der uns am nächsten liegt, abgesehen von der Sonne, können wir nicht mit freiem Auge sehen. Alpha Centauri können wir sehen, da sind es etwas mehr als 4 Lichtjahre dorthin, und dazwischen ist eigentlich nichts. Und wir sehen, dass sich von diesen kleinen roten Punkten eine ganze Menge in diesem Bereich von 13 Lichtjahren befinden. Und die können wir alle nicht mit freiem Auge sehen. Warum? Das sind Sterne, die sind kleiner als unsere Sonne, die sind leuchtschwächer als unsere Sonne, auch kühler als unsere Sonne. Und daher, obwohl sie so nah sind, können wir sie einfach natürlich mit einem Teleskop schon messen, aber nicht mit freiem Auge sehen. Und es gibt sehr, sehr viele Sterne, die wir am Nachthimmel sehen, die alle nicht in dieser direkten Umgebung sind. Jetzt kommt zum Beispiel wieder der Winter, da kommt das Sternbild des Orion herauf, der Himmelsjäger, und im Sternbild des Orions haben wir diesen wunderschönen Stern Alpha, die Betelgeuse, und die Betelgeuse ist sozusagen am Winterhimmel der hellste Stern, ist aber 400 Lichtjahre weg. Es ist de facto auch einer der größten und leuchtkräftigsten Sterne, die wir überhaupt kennen. Der ist sehr weit weg, aber er ist so hell, dass wir ihn trotzdem noch bei uns so gut sehen können. Es ist also ein bisschen eine schwierige Geschichte. Was ist jetzt wirklich wie weit weg? Was können wir wo sehen? Wir müssen etwas mehr über diese Sterne wissen, um überhaupt das von der Helligkeit allein beurteilen zu können. Vielleicht an der Stelle auch ein bisschen was über den Begriff Lichtjahr. Das ist ja sozusagen der Standardbegriff, der mit Entfernungen in unserem Universum gekoppelt wird, obwohl er in der Astronomie selber kaum mehr heute verwendet wird, weil er ein bisschen unpraktisch in mancher Hinsicht ist. Ein Lichtjahr ist keine Zeitangabe, sondern eine Entfernungsangabe. Es ist jene Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, 9,5 Billionen Kilometer, also eine Riesenentfernung. Und diese Größe zeigt uns auch schon, wir haben ja gesagt, der nächste Stern Alpha Centauri ist 4 Lichtjahre weg, also da müssten wir schon sehr, sehr große Zahlen verwenden, um das in einem Maßstab auszudrücken, den wir von der Erde kennen, Meter oder Kilometer. Das ist alles sehr unpraktisch, und man will nicht mit so großen Zahlen hantieren. Am Ende müssen wir es trotzdem tun, weil einfach das Universum so groß ist. Aber man hat also dann nach anderen Möglichkeiten gesucht. Um das vielleicht noch ein bisschen klarer zu machen, wenn Sie vielleicht, sagen wir mal, mit dem Fahrrad jeden Tag in die Arbeit fahren, dann könnten Sie die Entfernung in Kilometer angeben, Sie könnten die Entfernung aber natürlich auch in Fahrradminuten angeben. Und vielleicht ist das sogar praktischer, wenn man in Fahrradminuten denkt, weil man ja wissen will, wann man ankommt und nicht unbedingt, wie viele Kilometer man in der Zeit abspult. Insofern kann man also wirklich Entfernungen auch über Zeitangabe machen. Und es ist zwar das Licht ja irgendwie so ein bisschen als Exot unter den Entfernungsangaben drinnen, aber wenn Sie eben an Fahrtminuten denken, werden Sie vielleicht sehen, dass das gar nicht so unüblich ist. Okay, vielleicht einen kleinen Hinweis, wenn wir uns einmal ein bisschen entfernungsmäßig orientieren wollen im Universum, dann ist einmal die einfachste Frage, ist es, wie weit ist es denn bis zum Mond? Der Mond ist, wie wir heute wissen, etwa etwas mehr als eine Lichtsekunde von der Erde weg. Also Lichtjahr gibt sozusagen auch noch die Abstufungen, Lichtminuten und Lichtsekunden natürlich. Während man zum Beispiel ganz selten Lichtjahrhundert verwendet, weiß nicht warum, aber das hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Die Entfernung zum Mond kann man messen, wenn man zwei Standorte auf der Erde hat und den Radius der Erde kennt. Und das war im Prinzip schon den alten Griechen möglich, weil die alten Griechen haben sehr, sehr viele erstaunliche Dinge schon gemacht und gewusst. Und unter anderem sind eben diese ersten Mondmessungen vom Aristarch, vor allem von Samos, der hat sehr, sehr viel hier vermessen. Man kann also, wie man an dieser Zeichnung hier sieht, mit ein bisschen Trigonometrie, kann man das rauskriegen, wie weit der Mond weg ist. Trigonometrie war nicht ganz so natürlich ausgearbeitet bei den alten Griechen, aber im Prinzip das Grundverständnis, wie man sowas lösen könnte, war natürlich da. Das heißt, da hat man auch schon dann sehr grobe Abschätzungen einmal gehabt. Aber es war ein weiter Weg, bis man wirklich verstanden hat, auch zum Beispiel, was der Abstand von der Erde zur Sonne. Das war ein ganz kritischer Punkt. Hat man relativ spät erst dann recht genauen Wert herausfinden können. Aber im Prinzip ist das generell unsere Methodik, wie wir Entfernungsbestimmungen im Universum machen können. Das ist die trigonometrische Methode. Das heißt, wir messen irgendwelche Winkel, wir haben irgendeine Basislinie und aufgrund dessen können wir dann ausrechnen, wie weit ist ein Objekt entfernt. Das können wir im Prinzip auf der Erde genauso machen. Wenn wir eine Hausmauer haben und einen weit entfernten Baum sehen, dann können wir von den beiden Enden der Hausmauer messen und können aus dem das ausrechnen. Man sieht den trigonometrischen Effekt so da, wenn man einfach seinen Daumen vor sich ausgestreckt hält und dann einfach abwechselnd ein Auge zuhaltet, dann sieht man im Prinzip, wie der Daumen hin und her hupft. Und dieses Hin- und Herhupfen, das ist genau das, was man dann sozusagen misst, diesen Winkelunterschied, den man hier misst. Und auf diese Art und Weise kann man Entfernungen bestimmen. Allerdings sind die Entfernungen im Universum ziemlich groß und daher diese Effekte relativ klein. Es hat dann auch sehr, sehr lang gedauert, bis man die erste Parallaxe wirklich gemessen hat. Es hat davor Unmengen von Fehlversuchen gegeben. Leute, die behauptet haben, alle möglichen Parallaxen gemessen zu haben. Auch renommierte Leute aus der Wissenschaftsgeschichte, die sich auch da geirrt haben. Die erste wirklich solide Messung einer Parallaxe ist im Jahr 1838 dem Herrn Bessel gelungen. Ein Stern 61 Cygni hat er hier vermessen und hat eine Parallaxe von 0,316 Bogensekunden gemessen. Das ist ein sehr, sehr kleiner Winkel. Das war natürlich sehr lange Zeit gar nicht möglich zu vermessen. Es war, wenn man historisch kurz dazu was sagt, auch ursprünglich im Mittelalter und davor, eines der Argumente für das geozentrische Weltbild, dass man gesagt hat, wenn es ein heliozentrisches Weltbild gäbe, dann müsste man die Parallaxe der Sterne sehen, weil man einfach nicht glauben konnte, dass das Universum so riesig ist, dass die Winkel so klein sind, dass man sie nicht messen kann. Was hat der Herr Bessel gemacht? Der Herr Bessel, was wir hier auf der Skizze sehen, sehen wir da unten in der Mitte, das gelbe Kreisel ist die Sonne und außenrum geht die Erdbahn. Und wenn ich sozusagen im Sommer und im Winter habe ich die beiden Extrempunkte der Erdbahn erreicht, und wenn ich zu beiden Zeitpunkten die Lage eines Sterns, das ist das kleine gelbe Kreisel da in dieser Skizze, relativ zu den weit entfernten Sternen im Hintergrund messe, dann kann ich mir aus dieser Skizze, wie man hier sieht, auch mit dieser Formel mit dem Sinus hier, die Entfernung ausrechnen. Das heißt, ich benutze diese große Basislinie zweimal den Abstand Erde-Sonne, was etwa 300 Millionen Kilometer sind, um diesen kleinen Winkel zu messen. Sehen, obwohl wir diese riesige Basislänge haben, haben wir nur 0,3 Bogensekunden. Und die Einheit, die sich dann auch durchgesetzt hat, die sich aus dieser Messung ergibt, ist das sogenannte Parsec. Das entspricht eine Entfernung von einem Parsec entspricht einem Objekt, das genau eine Bogensekunde diesen parallaktischen Winkel aufzeigt. Und das sind umgerechnet etwa 3,26 Lichtjahre, sodass sich diese Entfernung von 61 Zygni zu etwa 10,3 Lichtjahren ergibt. Also das war sozusagen der Startschuss für die erste Entfernungsmessung. Damit hatte man erst endlich einmal wirklich einen soliden Hinweis darauf, wie weit die Sterne weg sind. Man hat schon vorher Vorstellung gehabt, dass sie sehr weit weg sein müssen, aber wie weit, das hat eben jetzt erst diese Messmethode ermöglicht. Und der große Fortschritt kam natürlich auch technisch, weil dann die Fotoplatte zusehends in die Astronomie Einzug gehalten hat und mit der Fotoplatte konnte man natürlich die Messung wesentlich genauer durchführen, als man es vorher nur mit Auge am Okular machen konnte. So. Jo. Trotzdem, oder gerade deswegen, weil es so kleine Winkel sind, kann man von der Erde aus nicht so wahnsinnig viel vermessen. Ja. Man erreicht etwa 8000 Sterne. Das ist der heutige Status, was man von der Erde aus mit der Messtechnik erreichen kann. Das liegt im Wesentlichen daran, dass natürlich zwischen dem Teleskop und dem Stern noch das bisschen Erdatmosphäre dazwischen ist und dieses bisschen Erdatmosphäre uns die Bilder der Sterne verzerrt in gewisser Weise. Ja. Wenn wir eben jetzt nochmal an unseren Scheinriesen denken, könnte man ja sagen, naja, wir können ja vielleicht sagen, wenn das Sternscheibchen größer oder kleiner ist, dann ist der weiter weg oder näher da. Und es ist auch in der Geschichte probiert worden, mit genau dieser Methodik vorzugehen. Ist aber alles falsch, weil wir auf der Erde mit ganz wenig, außer für ganz, ganz wenige Sterne, im Prinzip nur das sogenannte Siegenscheibchen des Sternes sehen. Heute haben wir Techniken, die das ein bisschen umschiffen können, sozusagen. Aber dieses Siegenscheibchen, das ist einfach eine Aufweitung des an sich punktförmigen Sterns auf einen Durchmesser von etwa einer Bogensekunde. Und wenn ich eine Aufweitung auf etwa eine Bogensekunde habe und ein etwas messen will, was im 10 Millibogensekunden Bereich sich befindet, sehen Sie, dass es natürlich sehr, 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 sehr schwierig ist. Aber wie gesagt, etwa 8000 Sterne konnte man vermessen und damit, und die Messgenauigkeit, die man vom Boden hat, ist eben etwa 10 Millibogensekunden. Das ist ein Riesenfortschritt im Vergleich zu dem, was Bessel gemacht hat. Aber es heißt in einer Ausdehnung, in einem Raumvolumen, dass wir, wenn wir sagen, wir wollen die Entfernungen auf 10% genau wissen, 10% ist, ja, denke ich, schon eine Größenordnung, die man gerne anstreben möchte, um sich irgendwie orientieren zu können, dann kommen wir natürlich, das kann man hier leicht sich aus dem ausrechnen, auf einen Entfernungsradius von 10 Parsec. Das sind 32 Lichtjahre, das mehr als 32 Lichtjahre. Das ist ja jetzt nicht wahnsinnig weit, wenn man bedenkt, dass wir heute den Durchmesser unserer Milchstraße auf 100.000 Lichtjahre schätzen. Also das ist natürlich dann wirklich allernächste Umgebung, was wir hier genau ausmessen können. Wenn wir in den Weltraum hinausgehen, das war natürlich dann der logische Schritt, um die Erdatmosphäre auszutricksen, dann kommen wir schon hier wesentlich besser. Wir kommen einen Faktor 10 Genauigkeitsgewinn konnte man mit der Hipparcos-Mission, die ist in den 80er Jahren geflogen, erreichen. Hipparcos hat etwa 120.000 Sterne gemessen und eben dort, wo man diese Genauigkeit erreicht hat, da kann man das Raumvolumen dann auf 200, 300 Lichtjahre hinaus ausdehnen können. Auch noch nicht wahnsinnig viel, aber immerhin schon ein bisschen ein Fortschritt, wenn wir uns hier ein Bild von diesem Universum machen wollen. Und vor allem von unserer Milchstraße, vom Universum reden wir ja noch gar nicht. Also es ist ja nur von unserer Milchstraße. Wir sind ja kosmologisch in der engsten Nachbarschaft. Ja, und um das weiter zu treiben, hat man sich natürlich schon, während Hipparcos geflogen ist, gefragt, was könnte man machen, damit man es noch genauer messen können. Wissenschaftler haben die Angewohnheit, dass dann, wenn ihr Experiment fliegt, sich schon über das nächste Gedanken machen. Und die Idee, die geboren wurde, ist eben Gaia. Und Gaia ist sozusagen die Nachfolgemission von Hipparcos. Wir sehen da Animation oder eine Grafik, wie es einmal ausschauen wird. Und das ist ein Satellit, der 2012 starten soll, der Europäischen Raumfahrtagentur, und sehr, sehr hohe technische Anforderungen mit sich bringt, weil eben das Ziel sehr ehrgeizig ist. Man möchte wirklich mal eine grundlegende Vorstellung davon haben, wie schaut unsere Milchstraße in 3D aus. Und um die Anforderungen ein bisschen klar zu machen, muss ich mein Requisit hier herausholen. Jetzt suche ich die in der letzten Reihe Sitzenden. Sehen Sie, was ich hochhalte? 1 Euro, sehr gut. Ja, sehr gut. Können das erkennen? Das entspricht etwa den Fähigkeiten des menschlichen Auges, so einen Gegenstand hier noch erkennen zu können. Naja, und Gaia soll das am Mond zusammenbringen. Das heißt, die Größe eines Objektes auf Mondentfernung, also als Größe eines Euros auf Mondentfernung vermessen können. Das heißt, diesen Winkel messen können. Ja, nicht sehen können, dass das ein Euro ist. Das wäre also nicht das Ziel der Messung gewesen, sondern diesen Winkel, der hier dadurch zustande kommt, messen zu können. Also das ist natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung. Es beträgt etwa 10 Mikrobogensekunden. Also wir waren vorher bei Hipparcos bei einer Größe von 1 Millibogensekunde. Wir gehen jetzt auf 10 Mikrobogensekunden Genauigkeit. Und diese muss das Instrument auch erfüllen, damit es wirklich uns einen großen Fortschritt bringt. Und wir sind sehr zuversichtlich, dass es das tatsächlich tun wird. Wie schaut das Ding innen aus? Kurz zum Messprinzip. Gaia wird den gesamten Himmel sozusagen abscannen. Das heißt, der Satellit dreht sich um seine eigene Achse die ganze Zeit und misst, während er sich dreht, gleichzeitig 2 unterschiedliche Regionen des Himmels. Die sind unter einem fixen Winkel, der sehr, sehr genau eingehalten werden muss. Und das ist eine von den technischen großen Herausforderungen, hier eine Struktur zu schaffen, die wirklich im Mikrobogensekundenbereich diese Stabilität des Winkels halten kann. Warum 2 Winkel? Warum 2 Bereiche des Himmels? Wenn man einen Bereich des Himmels hat, kann man eben sozusagen eine sehr genaue Aufnahme des Himmels machen. Man kann aber nur innerhalb von dieser Aufnahme jetzt zum Beispiel Positionen messen. Ja, worum es geht, ist im Prinzip, man misst die Positionen von Objekten relativ zu Objekten, die ganz, ganz weit weg sind. Das sind die Quasare. Quasare sind so Frühformen von Galaxien, die sehr, sehr weit weg sind, die am Rand unseres sichtbaren Universums liegen und die uns sozusagen die Referenzpunkte geben. Ja, ich brauche ja irgendeinen Anhaltspunkt, relativ zu dem ich was messen kann. Und wenn ich nur eine Aufnahme habe, habe ich natürlich den Nachteil, dass ich nur innerhalb von der Aufnahme im Prinzip eine Lösung haben kann. Wenn ich aber wirklich ein System für den ganzen Himmel haben will, dann brauche ich 2 Positionen, weil dann kann ich auf jeder Aufnahme nicht nur die Sterne mit den Quasaren auf die Aufnahme zusammenhängen, sondern auch mit der auf der anderen Stelle, die irgendwo anders hinschaut. Ja, also so ungefähr können Sie das vorstellen. Das heißt, von auf dem Spiegel wird Licht gesammelt, das von dort kommt, und auf dem Spiegel das Licht, das von dort kommt. Ja? Und damit kann ich mir wirklich eine dreidimensionale, also eine absolute Raumvorstellung machen. Das Licht fällt dann auf einen Detektor, also ein Messgerät, das eben dann die Aufnahme macht. Und zwar nicht nur die Position wird gemessen, sondern auch die Farbe der Objekte und die sogenannte Radialgeschwindigkeit, das heißt die Geschwindigkeit in der Sichtlinie. Ja, also jeder Stern hat erstens einmal eine scheinbare Bewegung für uns, die daher kommt, dass sich die Erde dreht und dass sich die Erde um die Sonne dreht. Und zusätzlich davon bewegt sich jeder Stern auch noch relativ innerhalb unserer Milchstraße. Also die Sterne haben eine gewisse Eigenbewegung, sie drehen sich alle um das galaktische Zentrum und dann bewegt sich halt jeder noch nach seiner Art irgendwie aufwärts, abwärts, rückläufig, alles Mögliche gibt. Es sind sogenannte Eigenbewegungen. Und ich kann sozusagen zwei Eigenbewegungsrichtungen, kann ich eben immer sehen am Himmel, weil das sozusagen projizierten Effekt sehen. Und die dritte Richtung, die kann ich natürlich nicht sehen, weil in der Richtung bewegt sich das Objekt ja nicht scheinbar. Aber da kann ich die Geschwindigkeit messen. Also durch Spektroskopie kann ich einfach die Geschwindigkeit rauskriegen. Dann habe ich alle drei Raumrichtungen. Dann haben wir nicht nur die genauen Positionen, die Entfernungen, sondern wir haben auch noch die Bewegung all dieser Sterne, die hier gemessen werden. Und das ist ganz wichtig, um auch zu verstehen, wie sich dieses Gebilde Milchstraße entwickelt, wie es sich, welche Dynamik es in sich hat und wie es entstanden ist. Da sehen wir so einen Überblick. Da haben wir in der Mitte dieser weiße Streifen, ist wieder ein Bild unserer Milchstraße. Da, wo sich diese ganzen Kreise treffen und wo Sun steht, da steht unsere Sonne. Und ich möchte vor allem auf diese zwei roten Kreise hinweisen, auf den einen, der geschlossen ist. Der gibt eine Entfernung von 10 Kiloparsec an. 10.000 Parsec. Das ist die Entfernung, mit der Gaia Entfernungen mit einer Genauigkeit von 10% messen wird können. Im Schnitt, hängt natürlich ein bisschen von der Helligkeit der Sterne ab, aber im Schnitt wird das die Ausdehnung sein. Das heißt, wir machen einen Riesenschritt in unserem Wissen, wie weit Sterne weg sind. Wir kommen im Prinzip bis ins galaktische Zentrum hinein von der Entfernung und können also wirklich uns ein gutes Bild sozusagen von der einen Hälfte unserer Milchstraße machen und auch von der anderen Hälfte werden wir noch mit einer Genauigkeit von 20-25% Ungenauigkeit Entfernungen bekommen, was auch schon sehr viel helfen wird, um das zu verstehen. Und es werden sehr, sehr viele verschiedene Bereiche damit betroffen werden. Die Entfernungen, die man natürlich, ist natürlich eine grundlegende Größe, die wir missen wollen, wenn wir über die Sterne irgendwas rausfinden wollen. Und das wird uns eben Gaia, so hoffen wir, im Laufe des nächsten Jahrzehntes liefern. Wie gesagt, angefangen hat man zu überlegen, als die Hipparcos-Mission im Prinzip im Laufen oder im Auslaufen schon war, 1993. Ich sage die Zahl deshalb, der Satellit wird 2012 starten, das heißt fast 20 Jahre nach den ersten Überlegungen. Und das ist eine typische Zeitskala, die wir bei Satellitenmissionen finden. Das ist natürlich etwas, was immer eine extrem lange Vorlaufzeit hat, so etwas zu entwickeln. Das Ganze ist ein Projekt der Europäischen Raumfahrtagentur. Möchte ich auch betonen, weil man meistens in den Medien nur die schönen Ergebnisse der NASA zu sehen bekommt, die natürlich auch sehr großartige Dinge machen. Aber auch die Europäer sind durchaus mit ehrgeizigen Projekten hier dabei. Der Satellit wird derzeit gebaut. Also jetzt sind wir bereits in der Bauphase, weil er muss natürlich noch entsprechend getestet werden, sodass man eben dann mit einem Start im Jahr Frühjahr 2012 rechnen dürfen. Parallel dazu wird die umfangreiche Datenanalyse entwickelt. Sie können sich vorstellen, wenn man auf diesem großen Entfernung, in diesem großen Raumvolumen Sterne vermessen, Da kommt dann einiges an Daten auf uns zu, da komme ich dann gleich noch drauf zu sprechen. 2012 der Start, 5 Jahre Projektlaufzeit und wenn alles gut geht, werden wir 2018 einen sehr, sehr umfassenden Katalog haben und ein sehr gutes dreidimensionales Bild unserer Milchstraße und wahrscheinlich sehr, sehr viele Dinge wieder entdeckt haben und Fragen aufgeworfen haben, an die wir jetzt noch gar nicht denken können. Was natürlich auch immer eine Frage ist, wie viel kostet das Ding? Ja, gut, es ist nicht ganz billig, aber es ist für eine Satellitenmission, würde ich sagen, hier im Mittelfeld 500 Millionen Euro wird der Bau dieses Satelliten plus Start plus Betrieb kosten. Welche Ziele man sich vorgenommen hat, da ist eine Zahl mit ganz vielen Nullen gleich ganz oben. 1 Milliarde Sterne werden wir die Entfernungen wissen. Der Katalog wird 1 Milliarde Sterne umfassen. Davon 3 Millionen Sterne mit Entfernungen genau als 1%. Ja. Wir haben jetzt Hipparcos, etwa 30.000 Sterne mit einer Genauigkeit von 10%. 3 Millionen Sterne mit einer Entfernung genau als 1%. Also wirklich ein sehr, sehr exaktes Bild unseres Universums haben. Zusätzlich für etwa 60 Millionen Sternen auch die genaue Raumbewegung. Und wie ich sagte, eben Informationen auch über die Helligkeit, die Farbe und die Helligkeitsschwankungen, denn jeder Stern wird etwa 50 bis 70 Mal gemessen werden im Laufe dieser 5 Jahre. Da können wir natürlich auch sehen, wenn sich die Helligkeit ändert. Wenn man jetzt einmal hochrechnet von dem, was wir wissen und von dem, was schon frühere Missionen gebracht haben, kann man auch gleich sagen, was wird das jetzt in konkreten Zahlen an Entdeckungen nach sich ziehen. Also innerhalb unseres Sonnensystems werden natürlich auch sehr viele Objekte uns auffallen, weil uns vielleicht dann erst auffällt, dass dieser kleine Lichtpunkt auf irgendeiner Aufnahme tatsächlich irgendein Asteroid in relativer Nähe ist, der irgendwo im Sonnensystem herumkurvt. Also wir schätzen, dass 100.000 Objekte, die Gaia, 100.000 Objekte wird Gaia als Objekte in unserem Sonnensystem neu identifizieren und damit natürlich die bestehende Liste deutlich erweitern. Auch im Bereich der extrasolaren Planeten wird Gaia sehr, sehr viel entdecken. Und zwar jetzt dadurch, dass eben einfach so viele Sterne betrachtet werden. Das kommt eher aus den Helligkeitsschwankungen, nicht aus den Entfernungen. Ja, die Entfernungen sind für die extrasolaren Planeten nicht wichtig. Aber um diese Zahl zu verstehen, wir halten jetzt bei etwa 300 bis 350 extrasolaren Planeten, die wir kennen. Ja, 350, also ein Zehntel dessen, was wir mit Gaia herausfinden werden. Auch eine große Zahl sind die weißen Zwerge. Weiße Zwergesterne sind Überreste von Sternen, die ähnlich unserer Sonne sind, aber die einfach schon früher entstanden sind und darum jetzt schon am Ende ihres Brennstoffs sozusagen angelangt sind und sich in einen weißen Zwerg verwandelt haben. Diese weißen Zwerge sind sehr, sehr wichtig für Abschätzung des Alters des Universums etwa und die sind sehr schwierig zu finden, weil sie sind sehr, sehr lichtschwach. Und auch da geht es wieder darum, diese lichtschwachen Punkte, die man jetzt vielleicht auch schon kennt, wirklich dann auch mit der Entfernung zu einem weißen Zwergstern zuordnen zu können. Und ja, Supernovae werden auch jede Menge hier registriert werden. Man rechnet mit etwa 100.000 extragalaktischen Supernovae. Ja, zum Abschluss, wenn man das Begriff Supernova gleich aufgegriffen hat, möchte ich noch ein einziges Bild zeigen, nämlich das hier. Wir haben gesehen, Gaia wird uns deutlich weiterbringen, aber irgendwo ist ja auch Schluss dann. Ja? Also im Prinzip vermessen wir unsere Milchstraße. Was wir aber natürlich auch wissen wollen, ist, wie weit sind andere Galaxien weg. Ja? Und da wird uns Gaia jetzt nichts helfen, weil diese Galaxien haben keine messbare Parallaxe, also für Gaia von der Genauigkeit her nicht messbare Parallaxe. Aber es gibt Tricks, und die haben die Menschen schon seit längerem angewandt, um dieses Problem zu umschiffen. Und zwar verwenden sie dafür sogenannte Standardkerzen. Standardkerze ist einfach ein Stern, von dem ich genau weiß, wie hell er ist. Und zwar je genauer ich es weiß, umso besser. Und wenn ich jetzt genau weiß, wie hell dieser Stern wirklich ist, zum Beispiel wie hell dieser Stern in der Entfernung der Sonne wäre, und ich messe, wie hell er am Himmel ist, dann kann ich aus dem Helligkeitsunterschied ableiten, wie weit er weg ist. Und auf diese Weise ist zum Beispiel eben die Entfernung der Galaxien gemessen worden, die dann in die Entdeckung der Galaxienflucht, also der Ausdehnung des Universums, gemündet haben. Das waren sogenannte veränderliche Sterne, Sterne, die ihre Helligkeit in einem regelmäßigen Abstand verändert haben. Es waren Cepheiden. Wir sehen da in dem einen Bild, sehen wir so eine Helligkeitsschwankung. Wir sehen, das ist so ein Diagramm, unten läuft die Zeit und oben sieht man dann die Helligkeit, also wird heller und dann wieder schwächer wieder. Das ist recht gut auch zu entdecken. Und wenn ich eben weiß, wie lange er braucht für diese Schwingung, kann ich daraus ableiten, wie heller er ist. Das ist eine sehr feine Geschichte. Und Gaia wird uns auch helfen, hier wieder solche Referenzobjekte zu finden. Und wenn ich sehr weit weggehen will, wenn ich eben wirklich studieren will, wie sich das Universum auf einer großen Skala ausdehnt, dann muss ich zur Supernovae greifen. Warum? Supernovae, also das sind gewaltige Explosionen von Sternen, die sehr viel mehr Masse als unsere Sonne haben und am Ende ihres Lebens dann eben in dieser gigantischen Explosion zu einem Ende kommen, zu einem schwarzen Loch werden, ganz zerrissen werden, zu einem Neutronenstern werden, irgendwas Exotisches. Und die werden kurzzeitig so hell wie eine ganze Galaxie. Und damit kann ich sie natürlich über sehr, sehr große Entfernungen messen. Und auch da, wenn ich weiß, wie hell diese Explosionen sind, und es gibt sehr gute Hinweise darauf, dass diese Helligkeit immer dieselbe ist, kann ich daraus berechnen, wie weit sind diese Galaxien weg. Also damit versuchen wir uns aufzubauen, so wie eine, man sagt dazu auch die kosmische Entfernungsleiter, versuchen wir uns eben weiter zu handeln, um über die Milchstraße hinauszukommen. Aber wir müssen diese ersten Leiterstufen oder Treppenstufen sehr genau kennen in ihrer Entfernung, damit wir auch wirklich die richtigen Entfernungen nachher auf den größeren Skalen herauskriegen. Wenn wir da unten einen Fehler machen, ist der oben natürlich viel größer noch. Wenn wir unten sehr genau messen, dann können wir auch ein besseres Verständnis von der Größe des gesamten Universums bekommen. Danke.
Dankeschön. Ja, wann immer wir sozusagen mit Astronomie zu tun haben, haben wir ja sozusagen mit unglaublich gigantischen Distanzen zu tun. Und die machen es eben so schwierig, das zu erfassen. Ich wollte jetzt eigentlich nur mehr so zwei Bemerkungen vielleicht noch irgendwie erstmal einwerfen. Ich habe irgendwann mal gelesen, der Versuch, das zu machen, was Sie da machen, nämlich die Milchstraße vermessen zu wollen, entspricht sozusagen der Idee, auf einem Karussell drehen zu sitzen und währenddessen zu versuchen, einen Berg zu vermessen, wie hoch er ist ungefähr. Ja? Oder noch besser, ein Auto, das einem irgendwie sozusagen drei Straßen weiter zwischen den Häuserzeilen durchfährt, rauszufinden, wie lang ist denn das, während man selber am Karussell sitzt und sich dreht. Also vor diesem Problem steht man. Ich denke, was ganz schwierig nachzuvollziehen ist, und vielleicht kann man das ein wenig schaffen, ist sozusagen wirklich die Distanzen ein wenig zu erfassen. Zum Mond, soweit habe ich heute nochmal nachgeschaut, brauchten die Astronauten circa eine Woche ungefähr. Und das sind sozusagen die größten Raketentriebwerke, die wir kennen und die schnellsten, die bislang sozusagen von der Erde aus starten konnten. Und ich habe dann eine Beschreibung gefunden, die uns versucht, das ein bisschen näher zu bringen. Würde man versuchen, mit solchen Raketen zu Alpha Centauri zu reisen, dann bräuchte man 77.000 Jahre. Das ist der nächste Stern. Ja? Also wir haben einfach unglaubliche Distanzen. Wie geht man mit sowas um als Astronom? Dass man eigentlich permanent mit etwas konfrontiert ist, was eigentlich gar nicht in den Kopf gehen mag. So.
Ich denke, an irgendeinem Punkt fängt man an, sich hinter den Zahlen zu verstecken. Das ist sicher richtig. Es ist wahrscheinlich das gleiche Dilemma, das Elementarteilchenphysiker haben. die winzige Ausdehnungen von Atomkernen und darunter betrachten. Ja, ich denke, wir müssen damit leben, und das ist sicher ein Grundsatz, Erkenntnis, die am Anfang von der Astronomie stehen muss oder auch für einen Astronomen stehen muss, dass wir in einem riesig großen Universum leben und dass die Erde und wir drauf weniger als winzig klein sind. Aber andererseits muss man auch sagen, wir gehören trotzdem zu dem Universum dazu. Ja? Also es ist ja, wir müssen das Beste in dem Sinn draus machen, dass wir auch damit leben müssen, dass wo immer wir hinschauen im Universum, wir in die Vergangenheit schauen. Ja? Selbst wenn wir die Sonne sehen, ist die 8 Minuten alt. Ja? Und wenn wir zur Andromeda-Galaxie schauen, ist die 2,2 Millionen Jahre alt. Das, was wir sehen. Ja? Andererseits ist das auch eine große Chance natürlich für uns, weil wir damit die Möglichkeit haben, in die Vergangenheit zu schauen. Ja? Weil das ist natürlich auch etwas Nettes am Universum, dass es uns zwar nicht erlaubt, wirklich Veränderungen an Sternen zu erleben, ja, weil Sterne wie unsere Sonne haben im Lebenszeitraum immer über 10 Milliarden Jahre. Und während des Lebens eines Menschen ändert sich jetzt die Sonne nicht gravierend. Ja. Sie ändert sich, aber nicht so, dass es uns wirklich auffallen würde oder dass wir es leicht messen könnten. Aber dadurch, dass wir erstens einmal so viele Sterne haben, können wir natürlich sehen, Sterne, die unterschiedlich alt sind. Und wenn wir dann zu anderen Galaxien schauen, entfernten Galaxien schauen, haben wir auch die Chance, Prozesse durch Analogieschlüsse zu sehen, die viele Milliarden Jahre vor dem heutigen Zustand der Milchstraße wohl stattgefunden haben. Also wir sehen Galaxien, wie sie vor vielen Milliarden Jahren ausgesehen haben, und können daraus schließen, so entstehen wohl Galaxien. Weil sonst hat man nicht wirklich eine Chance herauszufinden, wie Galaxien entstehen. Weil heute entstehen keine Galaxien mehr in unserer Nachbarschaft. Insofern müssen wir also auf die Vergangenheit bauen, um das rauszukriegen. Also es ist natürlich etwas Gewaltiges, etwas, das einen selber sicher sehr klein macht, auch groß, in der Hinsicht, dass man trotzdem in der Lage ist, etwas darüber herauszufinden, obwohl es so riesig ist, aber andererseits eben auch eine Chance, weil es uns überhaupt Dinge erst ermöglicht, die wir sonst gar nicht machen könnten.
Gibt es vom Publikum aus schon irgendwo Fragen? Hinten nochmal, hier unten und gleich da vorne, den jungen Herrn.
Ich hätte eine Frage zu den Supernova als Standardkerze zu nehmen. Mhm. Gibt es wirklich so eine einheitliche Supernova? Soviel ich weiß, gibt es ja Supernova von 6 bis 8 Sonnenmassen. Und dass die alle dieselbe Lichtintensität abgeben in einen Augenblick, das kann man nicht richtig vorstellen. Könnten Sie mir das erklären?
Ja. Ja, also die Supernova, die man hier verwendet, sind nicht die Supernova, das habe ich in dem Sinn falsch hier den falschen Eindruck erweckt, die wir eigentlich hier beobachten. Was man hier verwendet, sind Supernova vom sogenannten Typ 1a. Und diese Supernova sind insofern Standardkerzen, als es sich dabei um ein Doppelsternsystem handelt, in dem ein bereits ausgebrannter Stern, der durchaus massereich gewesen sein kann, Masse aufnimmt von seinem Partnerstern. Und er nimmt so viel Masse auf, bis er einen kritischen Punkt überreicht und in einer Supernova-Explosion hochgeht sozusagen. Und nachdem das immer sozusagen von einem ähnlichen Ursprungsstern losgeht und immer der gleiche Prozess ist, dass er immer zur gleichen Grenzwert kommt, kann man hier mal annehmen, dass es sich um einen Prozess handelt, der tatsächlich immer die gleiche Helligkeit erzeugt. Wir haben natürlich dafür auch ein bisschen noch nicht die endgültigen Beweise. Ja, das ist schon richtig. Und es ist natürlich auch so, dass in Modellen hier gewisse Annahmen noch drinnen stecken. Es ist aber derzeit die gängige Standardkerze für lange Entfernungen. Ich denke, es ist noch immer ein bisschen Spielraum drinnen. Eine gewisse Ungenauigkeit in dieser Eigenschaft einer Standardkerze ist da. Aber es ist nach unserem derzeitigen Wissensstand eine recht brauchbare Möglichkeit, die Entfernungen abzuschätzen. Aber es kommt eben daraus, dass wir tatsächlich jetzt sozusagen nicht den ersten Bang sozusagen verwenden, den ein massereicher Stern macht, sondern wir nehmen aus Doppelsternen dort, wo schon ein ausgebrannter Stern noch einmal gezündet wird.
Meine Frage wäre, wir haben jetzt einiges gehört über Gaia, über den Satelliten, dass der hochauflösend ist, also von Entfernungen, von den Formen, von den Sternformen und auch von den Radialgeschwindigkeiten. Es geht jetzt um Datenanalyse und Datenauswertung. Nach jetzigem Stand, wie ist jetzt der jetzige Stand, wie lange wird das dauern? Wir haben 5 Jahre Laufzeit, da muss ja eine Unmenge an Daten zusammenkommen. Wie ist der jetzige Stand, wie erfolgt die Datenübertragung, Datenarchivierung und Datenanalyse vor allem?
Der Reinhard, zuerst einmal die Datenübertragung, das ist sicher eines von den Hauptproblemen gewesen, die zu lösen waren, die jetzt aber einigermaßen gut im Griff sind. Man kann natürlich diese Datenmenge nicht vollständig runterbringen. Das heißt, man beschränkt sich darauf, jetzt nicht das gesamte Bild, das Gaia in dem Moment aufnimmt, runterzubringen, sondern nur die Ausschnitte, wo ein Stern drauf ist, sozusagen, um das jetzt mal einfach darzustellen. Und mit denen ist es trotzdem noch eine ziemliche Herausforderung an Datenkompression, das wirklich runterzubekommen. Was die Datenauswertung angeht, so ist es so, dass jetzt schon seit 4-5 Jahren etwa parallel zum Bau des Satelliten eine europäische Initiative läuft, um die Datenreduktionssoftware zu entwickeln. Der Satellit selbst wird eben von der ESA gebaut und die Datenreduktion hat sozusagen die Gemeinschaft der europäischen Astronomen, jetzt mal grob gesagt, übernommen. Das sind etwa 300 Wissenschaftler in ganz Europa, die verschiedensten Bereiche dieser Datenreduktion abdecken. Das Ganze wird natürlich ein Riesending werden und jeder Durchlauf, da reden wir über Reduktionszeiten, die Wochen und Monate in Anspruch nehmen. Das heißt, wir müssen auch schon natürlich im Vorfeld versuchen, hier eine optimierte Software zu schaffen, die wirklich keine Millisekunde auf irgendeine unnötige Operation verschwendet. Das ist natürlich eine Herausforderung. Es ist aber an sich eine Herausforderung, die schon mehr oder weniger gelöst ist, weil zum Beispiel die Datenraten, die in CERN auftreten, von der Größenordnung her nicht viel weniger als es vergleichbar ist.
Ja, darf ich eine wahrscheinlich verrückte Frage stellen? Nach Einstein ist ja der Raum gekrümmt. Ist es theoretisch möglich, wenn wir in die richtige Richtung schauen, dass wir die Erde selbst in einem früheren Zustand sehen?
Nein, das ist nicht möglich, weil die Lichtlaufzeit länger wäre als das Alter des Universums. Daher können wir das nicht machen. Das wird uns nie passieren, dass wir versehentlich die Erde in einem früheren Zustand sehen. Aber es ist natürlich ein richtiger Punkt, den Sie hier aufbringen. Die Effekte, die aufgrund der Relativitätstheorie, also von der Relativitätstheorie beschriebenen Effekte, sind für Gaia ganz, ganz wesentlich. Weil wenn wir in diesem Genauigkeitsbereich gehen, sind zum Beispiel auch Lichtablenkungen durch den Jupiter eine relevante Größe, die in der Rechnung berücksichtigt werden muss. Das heißt, nach Einstein ist es ja so, dass eben Licht durch Massen, die sozusagen auf dem Weg des Lichts liegen oder in der Nähe dieses Weges liegen, diese Massen lenken das Licht ab. Das hat man eben erstmals für die Sonne damals gefunden und damit auch die erste Bestätigung der Relativitätstheorie geliefert. Also die Sonne macht das natürlich ganz wesentlich. Wir sehen auch, dass es im Universum verschiedene Galaxiencluster gibt, die diesen Effekt haben und dann Galaxien, die dahinter sind, verzerrt abbilden. so einen Gravitationslinseneffekt. Und wenn wir eben die Genauigkeit erreichen wollen, wie sie Gaia hat, dann müssen wir auch die Effekte einbeziehen, die zum Beispiel die Masse des Jupiter hat auf die Lichtablenkung. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der hier auch in der Datenanalyse berücksichtigt werden muss.
Ich hätte eine Frage im Zusammenhang mit der Milchstraße. Und zwar ist ja bekannt oder wird vermutet, dass ein schwarzes Loch im galaktischen Zentrum vorhanden ist. Und auf der anderen Seite behauptet man, dass 90% der Masse in Form von dunkler Materie in der Koronasphäre sich aufhält. Wie kommt man zu solchen Feststellungen?
Man muss natürlich mal sagen, dass das Universum an sich noch viel skurriler ist, als wir es bis jetzt schon annehmen. Weil eben die sichtbare Materie, die wir haben, nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil dessen ist, was offensichtlich an Materie und Energie vorhanden ist. Also wir haben erst einmal diesen sehr, sehr großen Anteil der sogenannten dunklen Materie, von der wir nur wissen, dass sie da ist, aber nicht wissen, was sie ist. Ja. Und dann kommt noch der wesentlich größere Anteil der sogenannten dunklen Energie, von dem wir schon gar nicht wissen, was es ist. Aber auch da wissen wir, dass es da ist. Man muss natürlich sagen, das sind alles Modelle jetzt. Ja? Also man hat dem einfach einen Namen gegeben, damit wir in dem Modell weiterrechnen können. Ja? Das muss man natürlich auch immer richtigerweise dazu sagen. Im Zentrum unserer Milchstraße ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit, kann man glaube ich inzwischen sagen, Sicherheit, ein sehr großes schwarzes Loch. Das schwarze Loch ist an sich jetzt nicht das, was wir unter dunkle Materie verstehen, obwohl man es im ersten Moment meinen könnte. Viele kleine schwarze Löcher war mal eine Überlegung, könnten diese dunkle Materie ausmachen. Das ist aber nicht so einfach. Das schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist jetzt aber in dem Sinn etwas, was wir sozusagen im sichtbaren Licht mitrechnen, obwohl wir es nicht sehen können. Es ist nämlich in dem Sinn normale Materie, nicht dunkle Materie, sondern normal, sagen wir mal normale Materie, die aber einfach jetzt in diesem schwarzen Loch so stark komprimiert ist, dass kein Licht mehr von dort wegkommt. Das ist das, was im Prinzip ein schwarzes Loch ist. Es ist Materie, die ist so komprimiert, dass sie selbst die Lichtstrahlen so stark ablenkt, dass sie nicht mehr wegkommen. Nicht? Also jeder Lichtstrahl, der von dort weggeht, fällt sozusagen wieder auf das schwarze Loch zurück. Damit kann ich keine Information aus dem schwarzen Loch entnehmen. Man kann aber schwarze Löcher an ihrer Anwesenheit erkennen. Und zwar deswegen, weil sie eine Masse darstellen. In dem Sinn haben sie etwas Ähnliches wie die dunkle Materie, die wir auch darüber erkennen, dass sie zum Beispiel die Gesamtbewegung der Sterne in einer Milchstraße beeinflussen. Die dunkle Materie, soweit wir es heute wissen, unserer Milchstraße ist relativ gleichmäßig verteilt. Nicht in einer Scheibe, sondern eher in so einer kugelförmigen Struktur. Und der Punkt ist einfach der, man hat das rausgefunden, weil man beobachtet hat, wie ist die Bewegung von Sternen, die Richtung sozusagen Rand dieser Scheibe sind. Man würde normalerweise, wenn es keine dunkle Materie gibt, einen gewissen Geschwindigkeitsabfall nach außen erwarten. Dieser Verlauf wird aber nicht beobachtet. Das heißt, es muss irgendwo noch eine Masse weiter außen stecken. Es muss die Massenverteilung anders sein, als dass man sagt, man hat im Zentrum alle Masse oder fast alle Masse und nach außen immer weniger. Und da ist dann diese dunkle Materie ins Spiel gekommen. Wie gesagt, wir wissen nicht, was die dunkle Materie wirklich ist. Man testet noch immer verschiedene Hypothesen. Man versucht auch noch immer Theorien zu basteln, die das vielleicht nicht brauchen. Aber momentan haben wir sie nochmal, würde ich sagen.
Ich hätte noch zwei Fragen, weiß nicht, wie kurz sie sein können. Wir haben vorhin gesehen bei der Aufnahme von der Milchstraße, die im Southern Observatory, glaube ich, in der Nähe davon gemacht wurde, diese Dunkelwolke, die sich durchzieht. Benutzt Gaia Infrarot auch, um da durchzuschauen, oder ist das ein Bereich, der ausgeblendet ist in dem Projekt?
Gaia wird nicht benutzt kein Infrarot, also wird im optischen Bereich messen. Das heißt, wir können leider durch diese dunklen Bereiche nicht durchschauen. Die schwächen natürlich das Licht ab, deswegen kommen wir in diesen Bereichen nicht so tief. Das ist klar. Das heißt, dort, wo wirklich eine sehr starke Absorption ist, werden wir auch nicht so weit hineinschauen können und so weit messen können. Das
Zweite Frage noch ganz kurz, dann kommt der Herr nach mir. Eine Sekunde gerade. Was mich noch interessieren würde, man hört immer wieder Diskussionen über die Struktur der Milchstraße an sich. Also es wird ja immer erwähnt, wir können sie nicht sehen. Es gibt kein Foto davon, weil wir eben nicht draufschauen können. Wird es möglich sein, mit Gaia die Struktur in dem Sinne zu analysieren, dass man wirklich weiß, keine Ahnung, eben die große Frage, hat sie zwei Spiralarme oder vier? Kann man dann ein Porträt sozusagen anfertigen davon und
ja, also ich versuchen, denke,
sie darzustellen?
Ich beug mich jetzt mal raus und sage, die Frage werden wir 2018 beantwortet haben. Ja. Also zumindest wissen wir sozusagen unsere, sozusagen die Hälfte, die auf unserer Seite des galaktischen Zentrums ist, werden wir dann schon sehr genau kennen und das beurteilen können.
So, da haben wir noch einen. Ich hätte noch eine Frage. Wir haben erst gerade von den dunklen Wolken gesprochen, die wenig durchsichtig sind. Sind die nicht auch störend, den Eindruck der sogenannten Standardkerzen zu verfälschen?
Das ist sicher ein Problem, das wir berücksichtigen müssen. Es ist so, diese dunklen Wolken kommen jetzt daher, das sind zwei verschiedene Dinge. Einerseits sind es wirklich Dunkelwolken in dem Sinn, dass es relativ kleinräumige Ansammlungen von sehr dichter Materie, Staubteilchen darstellt, die jetzt wirklich lokal in einem kurzen Bereich das Licht nicht durchlassen oder nur wenig Licht durchlassen. Und wir haben eine zweite Komponente, die sehr gleichmäßig verteilt ist in der Scheibe und sich einfach dann Richtung galaktisches Zentrum aufsummiert. Ja, das sind einfach dann insgesamt dieses dann Staub, der hier im Weg ist. Wenn wir jetzt zu anderen Galaxien gehen, dann haben wir oft den Vorteil, oder im Prinzip beschränkt sich unsere Forschung auf diese Sache, dass wir nicht in der Scheibe schauen. Weil in der Scheibe sind wir recht bald am Ende. Man kann natürlich im Prinzip an bestimmten Stellen sozusagen durch die Scheibe durchschauen und Objekte sehen, die dahinter sind. Die Galaxien, die wir aber im Wesentlichen für die Studien verwenden, die sind sozusagen normal auf die Scheibe. Das heißt, wir müssen in dieser Richtung natürlich nicht so viel Staub- und Gasschicht durchstoßen mit unserer Beobachtung, weswegen der Effekt kleiner ist. Er ist nicht null, es ist natürlich zu berücksichtigen, man muss eine gewisse Modellannahme machen. Es ist aber auch so, dass sich diese Staubproblematik jetzt zwischen Galaxien sehr, sehr reduziert. Also da ist nicht viel Material. Also es ist wirklich so, wir müssen jetzt schon sagen, in der Milchstraße ist es schon ziemlich leer eigentlich. Ja, also wenn wir sagen, 4 Lichtjahre bis zum nächsten Stern, es ist ja relativ viel Platz. Ja. Jetzt haben wir aber trotzdem dort noch Gas und Staub dazwischen, ja, in kleinen Mengen. Wenn wir da rausgehen aus unserer Milchstraßenebene, dann ist das praktisch nicht mehr vorhanden. Also in der Richtung haben wir nicht, ich würde sagen, nicht null Probleme, also das ist schon etwas, was man berücksichtigen muss, aber es ist kein großer Effekt. Es ist dann eher schon wieder ein Effekt in der anderen Galaxie. In der anderen Galaxie kann natürlich diese Supernova zum Beispiel hinter einer Staubwolke explodieren. Das kann natürlich sein. Also das sind.
Eine Frage. Wenn unsere Sonne in einem Doppelsternsystem wäre, könnten wir das überhaupt wahrnehmen, beziehungsweise wie nahe müsste man sich den Partnerstern dann vorstellen?
Zunächst einmal, wir haben keinen guten Hinweis darauf, dass wir uns in einem Doppelsternsystem befinden. Es ist nach wie vor nicht komplett auszuschließen, dass wir einen sehr weit entfernten Partner haben könnten. Ja. Der müsste aber erstens sehr schwach sein, müsste ein sehr kleiner Stern sein und müsste sehr weit weg sein. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir in einem Doppelsternsystem sind. Ab einer gewissen Entfernung des Partners, muss man dazu sagen, spielt es auch keine wirkliche Rolle mehr, weil wir den Partner nicht mehr merken würden. Wäre der Partner so nahe, dass wir zum Beispiel ihn als zweite Sonne sehen würden oder so, hätte er sehr gravierende Auswirkungen auf unser Sonnensystem. Also dann sozusagen kann man auch von dem Standpunkt her kommen, dann würde es uns nicht geben hier, ziemlich sicher. Weil dann eine stabile Planetenbahn in der Entfernung zu halten, wird sehr, sehr schwierig. Also wir haben ziemlich sicher keinen zweiten Stern.
Es müssten überhaupt wahrscheinlich sämtliche Planetenbahnen wesentlich differenzieller sein und sehr viel chaotischer wahrscheinlich.
Ja, man würde mehr Störungen haben. Und damit.
Zwei Fragen bitte. Erste Frage, vielleicht haben Sie es eh gesagt, bis zu welcher Größenklasse soll der Gaia-Katalog gehen?
Im I-Filter, das ist also sozusagen nahes Infrarot, ist das, also sehr nahes Infrarot, das ist knapp unter der Sichtbarkeitsgrenze, 20. Größe.
Okay, danke. Und noch eine kurze Frage. Sie haben die extrasolaren Planeten erwähnt, die Sie entdecken wollen. Auf welche Art und Weise sollen die entdeckt werden? Über die Parallaxen, über die Helligkeitsänderungen oder über die
Helligkeitsänderungen, sogenannte Transitmethode. Das heißt, man wird kleine Abschwächungen in der Helligkeit des Sterns sehen. Also es gibt bereits jetzt ein paar wenige Fälle, wo man das auf diese Weise beobachtet hat. Und der Pluspunkt sozusagen von Gaia ist, dass es so viele Sterne sozusagen regelmäßig überwacht und dadurch eben diese kleinen Helligkeitsschwankungen, die eine ganz charakteristische Signatur haben, erkennen wird.
Und wenn Sie, Sie haben gesagt, 50 bis 70 Lichtpunkte pro Stern, was dann einmal ein bisschen finster ist, könnte es dann nicht auch ein Fleck gewesen sein, oder?
Es kommt daher, dass diese 50 bis 70 Lichtpunkte nicht ganz gleichmäßig verteilt sind, sondern was Gaia machen wird von der Art, wie es den Himmel abtastet sozusagen, ist, dass es eine Reihe von 5, 6 Messungen macht, die in sehr kurzem Abstand hintereinander sind und dann hat es ein großes Loch bis zur nächsten Messreihe. Und auf diese Art und Weise, also man hat immer das Problem, wenn man jetzt einen veränderlichen Stern in gewissen bestimmten Zeitabständen beobachtet, dann hat man sehr schlechte Karten eigentlich, weil man dann verschiedene Effekte hineinbekommt, wie eben einfach, dass ich dann in meiner Messreihenanalyse den Abstand zum Beispiel von einem Tag drinnen habe. Wenn ich zum Beispiel jede Nacht einen Stern beobachte, die Helligkeit messe, bekomme ich einen sogenannten Bias, also eine Scheinperiode von einem Tag, weil das eben einfach meine Messreihe ist. Wenn ich jetzt so unterschiedliche Längen habe, dann kann ich das Problem ziemlich gut, dem Problem ziemlich gut ausweichen und damit kann ich sehr unterschiedliche Effekte messen. Diese Transits sind im Prinzip das, was gemessen wird, während der Stern eben 5, 6 Mal hintereinander gemessen wird, dann kriegen wir diese Transits raus.
Inwieweit werden die Daten zwischen der NASA und der ESA ausgetauscht oder werkt da jeder eigenen?
Gaia ist an sich eine ESA-Mission, das heißt die ESA, also die Daten werden einmal jetzt innerhalb von Europa analysiert. Der Katalog, der 2018 rauskommt, ist öffentlich, also der ist für alle zugänglich dann weltweit. Gibt es auch keine vorgezogenen Datenrechte für Europa, also wenn der 2018 erscheint, ist der weltweit zugänglich. Das heißt, das beschränkt sich im Prinzip nur auf die Datenanalyse. Es gibt aber, nachdem auch die Amerikaner ein Projekt haben, das heißt SIM, das Parallaxen messen wird, allerdings nicht so eine komplett Himmelsabtastung wie Gaia vorhat, sondern eher mit Stoßrichtung auf extrasolare Planeten. Und mit dieser Mission besteht ein sehr reger Austausch über Informationen jetzt schon in der Entwicklungsphase. Das heißt, man unterstützt sich natürlich auch gegenseitig, wenn irgendwo Probleme auftreten und man vergleicht Lösungen, um hier die besten Wege zu finden. Also das funktioniert schon. An sich die Datenanalyse selber wird dann rein von Europa gemacht. Auch das Benutzen und Betreiben der Satelliten wird rein europäisch sein. Aber 2018 sind dann alle Daten öffentlich.
Was bedeutet der Name Gaia?
Gaia war ursprünglich ein Akronym. Vor allem ist mir nicht mehr, ich weiß es jetzt nicht mehr, was es war. Als nämlich die Mission ursprünglich geplant wurde, Anfang der 90er Jahre, hat man noch etwas größere Vorstellungen gehabt, was das alles machen soll und können soll. Und aus diesen Dingen, die dieser Satellit alles hätte machen sollen, wurde das Akronym Gaia entwickelt. Dann kamen natürlich, wie so oft, deutliche Budgetkürzungen, weil die ESA dann gesagt hat, also um den Preis werden wir das nicht bauen. Und die führten dann dazu, dass man auf einige von diesen ursprünglich geplanten Funktionen, eins davon ist zum Beispiel eine Interferometrie-Option gewesen, verzichten musste. Das war eben das I in dem Gaia-Namen, war das Interferometrie. Und nachdem das jetzt nicht mehr gestimmt hat, hat man irgendwann gesagt, so, jetzt ist Gaia nicht mehr ein Akronym, es ist ein Eigenname. Und jetzt ist es ein Eigenname. Es hat nicht, ich meine, es hat in dem Sinn einen Bezug natürlich zu der Mission als Gaia sozusagen im Sinne der, es hat ja auch einen sehr kosmischen Hintergrund in dem Sinn der Vorstellung oder allumfassenden Hintergrund. Der ist hier sicher noch anklingend und vielleicht die Extrasolaren am Planeten, aber das ist eigentlich nicht, muss ehrlich sagen, nicht der Plan gewesen. Der Plan war, dass es ein Akronym sein sollte, aber man hat sich dann auch nicht trennen wollen von dem Namen.
Und, jetzt ist es. Und letzte Frage, wie kommen wir auf die Annahme, dass 100.000 Lichtjahre, haben Sie gerade am Anfang gesagt, ist das Universum?
Nein, nicht das Universum, nein. Nur unsere Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre. Nein, das kann man eben über diese Standardkerzen abschätzen. Das ist im Prinzip eine Abschätzung, die über Standardkerzen kommt. Über die haben wir zum Beispiel jetzt die Entfernung zum galaktischen Zentrum. Wir haben in der anderen Richtung sozusagen Messungen, wie weit die Scheibe sich noch sozusagen in der Richtung ausdehnt. Und unter Annahme, dass die Milchstraße jetzt nicht in einer Seite eine Riesenbeule hat, sondern relativ rund ist, ein relativ rundes Gebilde, kann man damit die Gesamtgröße auf 100.000 Lichtjahre abschätzen. Also das, wobei wir keine wirklichen Entfernungsmessungen auf der anderen Seite des galaktischen Zentrums wirklich haben. Also da ist es sehr wenig. Gerade am Rand sieht man ein bisschen was, aber im Zentralbereich haben wir eigentlich keine wirkliche Vorstellung, wie es genau hinterm galaktischen Zentrum ausschaut. Das können wir nicht sehen. Das werden wir auch mit Gaia nicht sehen. Das muss man auch sagen.
Ich hätte eine Frage. Was ist die Bahnhöhe von Gaia?
Gaia wird nicht um die Erde kreisen, sondern auf dem sogenannten L2, Lagrange-Punkt 2, geparkt werden. Das ist, es gibt in dem Erde-Mond-Sonnensystem sozusagen, oder Erde-Mond-System, Punkte, in denen sich sozusagen die gravitativen Effekte der einzelnen Himmelskörper aufheben. Und einer davon ist der Lagrange-Punkt 2, der steht sozusagen auf der anderen Seite des Mondes, also hinter dem Mond. Und der große Vorteil natürlich ist, dass ich dort wesentlich stabilere Messbedingungen habe, weil die große Störquelle Erde nicht hinkommt. Man muss sich vorstellen, dass ein Satellit, der um die Erde kreist, immer das Problem hat, dass er irgendwann die Erde im Bildfeld hat. Und wenn ich jetzt sozusagen in L2 bin, habe ich die Abschattung durch den Mond, der sozusagen vor meiner Nase steht. Und ich habe im Prinzip auch die Sonne abgeschattet. Und damit kann man einen wesentlich größeren Bereich des Himmels zugänglich haben. Ich meine, die Sonne nicht ganz abgeschattet, aber großteils abgeschattet. Also, wenn es ganz abgeschattet wäre, wäre es schlecht, weil dann kann ich dort keine Solarzellen betreiben. Dann hat der Satellit keinen Strom. Aber den Bereich des Himmels, den ich damit abdecken kann, ist wesentlich, wesentlich besser. Und die Stabilität einer dortigen Bahn wird hoffentlich auch besser sein als in Erdnähe.
Was heißt, dreht er sich mit dem Mond mit sozusagen auf derselben
Bahn? Er dreht sich also mit der Achse Erde-Mond mit.
Sozusagen. Ja, mich würde es noch interessieren, Messungen im extrasolaren Bereich. Haben Sie, also könnte es sein, dass wir da noch Überraschungen erleben, also Stichwort sozusagen Hubble-Konstante, kann es sein, dass Andromeda doch vielleicht näher ist oder weiter entfernt, oder sind wir dort schon in einem sicheren Bereich? Also wissen wir schon relativ gut, wie weit sozusagen was ich, Andromeda und andere Galaxien von uns entfernt sind?
Im sicheren Bereich ist natürlich immer eine Frage, also der Wissenschaftler fragt dann natürlich, wie groß ist der Fehler? Ja. Wir sind im sicheren Bereich, dass wir wissen, dass wir innerhalb des Fehlerbalkens sind. Es ist so, jetzt in der direkten Nachbarschaft, sogenannten lokalen Gruppe, das heißt die Galaxien, die direkt in der Nähe der Milchstraße liegen, wird natürlich Gaia auch diese Standardkerzen, die wir für die Entfernungsbestimmung verwenden, besser eichen können. Das wird aber jetzt nicht dramatische Änderungen nach sich ziehen. Wobei man natürlich nie ganz davor gefeit sein wird. Das war bei der Hipparcos-Mission dann eine große Aufregung und es ist im Endeffekt bis heute nicht ganz gelöst. Es gibt einen Sternhaufen, vielleicht kennen der ein oder andere von Ihnen, so einen Plejaden, das sieben Gestirn auch heißt, das kann man sogar mit freiem Auge sehen. Das ist eine kleine, also ein Sternhaufen ist eine Ansammlung von Sternen, die gleich alt sind und die gleiche Bewegung im Raum im Wesentlichen machen. Und diese Sternhaufen haben eine ganz wichtige Bedeutung auch für diese astronomische Entfernungsskala. Und darum hat man sich gedacht, ja, jetzt mit Hipparcos werden wir endlich wissen, wie weit sind die Plejaden denn jetzt wirklich weg. Und wir wissen heute, 15 Jahre Datenauswertung später, fast 20 Jahre Datenauswertung später, noch immer nicht, wie weit die Plejaden jetzt genau weg sind, weil es hier sehr unterschiedliche, also aus den gleichen Daten sehr unterschiedliche Ergebnisse herausgekommen sind. Das war natürlich eine relativ große Überraschung und ja, hoffen wir mal, dass es Gaia besser machen wird. Aber
ich habe eine Idee, woran das liegen kann, überhaupt keine, oder?
Im Endeffekt weiß man eigentlich nicht, woran es hapert.
Das betrifft nur die Plejaden oder ist das ein allgemeines Problem?
Nein, es betrifft primär die Plejaden, interessanterweise. Okay. Ja. Also es kann irgendwie ein Tiefeneffekt sein oder so. Irgendetwas,
ja. Wie groß ist die Bandbreite bitte in der Unsicherheit, wie weit die Plejaden?
Ja, da sind wir schon bei 10% Bereich. Ja. Naja, das ist für eine Entfernungsskala kritisch.
Warum eine Frage?
Noch zu den Plejaden, wenn man die Mittelwerte von den Entfernungen auswertet, also von der Hipparcos-Mission, schaut so aus, als ob die Plejaden so lang gestreckt wären, genau in der Blickachse. Hat das mit dem Problem zu tun, das Sie da gerade angesprochen haben, dass man die Entfernungen nicht genau weiß?
Ja.
Also der ist wahrscheinlich gar nicht so geformt, sondern eher,
oder man weiß nicht. Wir wissen es nicht, ja.
Gut. Noch Fragen?
Da drin ist noch
jemand. Da hinten ist noch jemand.
Wenn man versucht, Exoplaneten mit der Transitmethode zu erwischen, dann ist doch die Chance dazu extrem klein. Denn wenn ich mir vorstelle, ich hätte Beobachtungsposten in einer Kugel, die um uns herum die 30 Lichtjahre groß wäre, wie viele Prozent der Beobachtungspunkte würden einen Jupiter-Durchgang bei der Sonne beobachten können?
Ziemlich viele.
Das glaube ich nicht. Weil das ist ein sehr kleiner Winkel, der sich projiziert auf diese Beobachtungskugel.
Ja, aber
das ist ja nur ein Gürtel in dieser Kugel.
Nein, der Punkt ist der, und da komme ich nochmal auf diese große Zahl zurück. Wenn man 1 Milliarde Sterne sozusagen regelmäßig überwacht, kommt man einfach über die Statistik hinein. Ja. Also, wie gesagt, man muss auch natürlich die Zahlen im Vergleich sehen, man muss ziemlich viele auch relativ sehen. Ja. Wenn wir sagen, wir erwarten 3000 Entdeckungen, muss man sagen, 3000 Entdeckungen unter 1 Milliarde Sterne. Und das ist einfach statistisch machbar. Ja, das ist
aber dann müsste man ja, wenn man die Zahl abschätzen will, noch gewaltig hochrechnen. Zu denen Planeten,
ja, die natürlich. Man so nicht erwischen kann. Ja. Da es werden sicher viel mehr nicht beobachtet werden oder nicht entdeckt werden. Ja, das ist keine Frage. Ja.
Gut. Es scheint, dass es keine Fragen mehr gibt. Oder hier vorne ist noch eine.
Guten Abend, mein Name ist Peter Herrmann. Gibt es in unserer Milchstraße auch extraterrestrische Planeten?
Wir haben jetzt vor wenigen Wochen den ersten sehr stichhaltigen Hinweis bekommen, dass es zumindest einen Planeten gibt, der eine Dichte hat, die vergleichbar zur Erde ist. Das ist im Prinzip das, worum es ja geht, nicht? Wir wissen ja von unserem Sonnensystem, es gibt unterschiedliche Planeten. Es gibt Planeten, die eben Gesteinsplaneten sind, und es gibt Gasplaneten, so wie den Jupiter, und Gesteinsplaneten wie die Erde. Und Gesteinsplaneten haben natürlich eine andere Dichte als Gasplaneten. Das heißt, was man jetzt machen kann, ist, wenn man irgendwie herausfindet, welche maximale Ausdehnung oder welchen Radius dieser Planet hat und weiß, welche Masse er hat, das kann man eben abschätzen aufgrund der Messungen. Typischerweise kommt das über eine Kombination von eben Transitmethode und Radialgeschwindigkeitsmessung zustande. Dann kann ich im Prinzip die Dichte abschätzen. Und jetzt haben wir eben den ersten, er hat den Namen Koru 7b bekommen, den ersten Planeten, der tatsächlich eine Dichte haben dürfte, die ähnlich der Erde ist. Warum man nicht, also man hat in dem Sinn keinen, aber noch keinen Planeten gefunden, der jetzt wirklich eine Kopie der Erde wäre. Das liegt aber hauptsächlich daran, dass solche Planeten mit den derzeitigen Messmethoden sehr, sehr schwierig zu finden sind, weil sie eben nur einen sehr kleinen Einfluss auf das Muttergestirn machen, sozusagen. Also sozusagen, vielleicht ganz kurz dazu noch, wie entdeckt man extrasolaren Planeten? Direkte Aufnahme gelingt fast nie. Da gibt es im Prinzip ein, zwei Beispiele, wo man bei einem Stern, der extrem schwach ist, einen Nachbarn aufnehmen konnte. Wird sich vielleicht in Zukunft verbessern, das Problem, aber das direkte Aufnehmen des Planeten ist extrem schwierig, weil der Zentralstern einfach so hell ist. Also wenn man zum Beispiel von Alpha Centauri sich das Sonnensystem anschauen würde, würde man die Sonne sehen, sonst nichts. Aber man würde zum Beispiel den Einfluss des Jupiter auf die Sonne messen können. Und zwar, der Jupiter hat ja auch eine Masse, auch wenn die kleiner ist als die Sonne. Und was dann im Prinzip passiert, ist, dass jetzt eigentlich nicht der Jupiter um die Sonne läuft, sondern der Jupiter und die Sonne um den gemeinsamen Schwerpunkt laufen. Das heißt, nicht nur der Jupiter macht eine große Bahnbewegung, die Sonne macht eine kleine Bahnbewegung. Sie wobbelt so ein bisschen hin und her. Und dieses Hin- und Herschwanken, das kann ich eben geschwindigkeitsmäßig messen. Also in der Geschwindigkeitsmessung sind wir heute sehr, sehr weit. Da können wir sehr kleine Geschwindigkeitsvariationen bis zu Meter pro Sekundenbereich messen. Und aus dem können wir dann aber natürlich rückschließen, wie schwer ist dieser oder welche Masse hat dieser Planet, der da ist. Das heißt, massereiche Planeten, und das sind typische Gasplaneten nach allem, was wir verstehen von Planetenentstehung, die kann ich leicht finden. So ein kleines Planetchen wie die Erde, die kann ich natürlich nicht so leicht vermessen, weil der Einfluss der Erde auf die Sonne sehr, sehr viel kleiner ist und das im Prinzip unserer Messgenauigkeit entkommt. Das heißt, auch dieser Planet ist massereicher als die Erde. Ich habe jetzt leider die Zahlen nicht genau im Kopf. Aber es war in dem Sinne ein großer Erfolg, weil man erstmals von der Größenabschätzung, also Radius dieses Planeten, das kann man aus der Transitdauer ableiten, und der Masse gemeinsam die Dichte bestimmen konnte. Dass noch mehr da sind, ist durchaus zu erwarten. Aber gemessen haben wir sie noch nicht.
Gut, ich schaue nochmal in die Runde, falls noch jemand Fragen hat. dann jetzt. Sie können natürlich dann auch gerne im Anschluss noch Fragen stellen, sozusagen im Angesicht zu Angesicht mit dem Vortragenden. Ich würde jetzt sozusagen den offiziellen Teil des Vortrages damit sozusagen jetzt für beendet erklären und danke nochmal herzlich für Ihren Vortrag. Gerne. Danke.